Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass zu euren Vorfahren gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr euch anders verhalten. In allem, was ihr tut, sollt ihr euren Vater im Himmel widerspiegeln, denn er ist vollkommen gerecht und wendet sich allen Menschen zu. Amen.
Liebe Gemeinde, was für ein kantiger, ja anstößiger Text wird uns heute für die Predigt vorgeschlagen. Er steht im Matthäusevangelium, Kapitel 10, die Verse 34 bis 39. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Glaubt nicht, dass ich gekommen sei, nur Frieden auf die Erde zu bringen, sondern mit mir kommt auch das Schwert. Der Menschensohn wird entzweien den Vater mit seinem Sohn, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Gegner, ja sogar Feinde werden die eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, wird nicht zu mir gehören können. Das gilt auch, wer seinen Sohn oder Tochter mehr liebt als mich. Wer nicht dieses Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, wird nicht zu mir gehören können. Auch wer so sehr an seinem Leben hängt, wird es doch kurz oder lang verlieren. Wer es aber für mich hingibt, wird es auf ewig finden. Was nun, liebe Gemeinde? Wie kann Jesus die Menschen untereinander spalten wollen? Er, der so oft gegen Gewalt gesprochen hat, der von Feindesliebe gesprochen hat, wie wir gehört haben, so oft vom Frieden gepredigt. Das geht doch nicht. Es geht doch gar nicht. Und dann noch Spaltung und Entzweiung in der eigenen Familie um Jesu Willen. Wissen Sie, als harmoniebedürftiger Mensch neige ich, solche Texte auszublenden. Und ich hätte das auch heute getan, wäre ich nicht von folgenden Sätzen in der Predigthilfe zu diesem Text tief getroffen worden. Da schreibt Pfarrer Raimund Pretzer, zuständig für den Religionsunterricht an einem Kulmbacher Gymnasium, folgendes, ich zitiere: Ja, ein kantiger biblischer Text, aber da muss ich theologisch durch. Erstens geht es nicht an, dass wir nur die Bibelworte heraussuchen, welche uns in den Kram passen. Zweitens stellt uns dieses Jesuswort vor eine Herausforderung. Und sich einer solchen zu stellen, heißt ja auch, dass man daran wachsen kann und dazulernen. Und drittens kommt es verdächtig vor, unsere Predigten immer auf kuschelweich zu spülen und ständig auf Harmonie auszusein. Jesus jedenfalls spricht hier nicht davon. Also Mut gefasst. Ja, was bleibt einem da übrig, wenn man das liest und sich so getroffen fühlt? Also Mut gefasst und hinein in die Auslegung dieses Textes anhand der hilfreichen Lesepredigt, die uns Pfarrer Pretzer dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Der Evangelist Matthäus schreibt für Christen, die damals Folgendes erlebten: Wer sich im Glauben an Jesus Christus taufen ließ, wurde fast immer aus der jüdischen Gemeinde ausgestoßen. Er verlor damit seine religiöse Heimat und in der Regel wollte die ganze Familie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und Geschäfte machte auch keiner mehr mit ihm. Die Christen wurden als Gotteslästerer verachtet, weil sie behaupteten, ein schändlich gekreuzigter sei der Messias, der Christus. Bei den Griechen galten sie als Spinner. Und die Römer bekämpften die Christen immer wieder, weil sie den Götterglauben und Kaiserkult nicht mitmachten, der doch die Grundlage für die Einheit des Reiches bildete. Also beispielsweise bekannte sich eine junge Frau zu Jesus, konnte sie geschlagen und im Haus eingesperrt werden, damit sie ja nicht zu einer dieser Christenversammlungen geht. Und ein Sohn, der Christ wurde, entehrte damit seinen Vater. Und es konnte ihm die Steinigung drohen. Oder in römischen Familien konnte er gezwungen werden, römischer Soldat zu werden, damals ein beliebtes Züchtigungsmittel. Soweit also kurz angedeutet der historische Hintergrund der Worte Jesu aus dem Matthäusevangelium. Und dadurch wird uns heute vieles klarer. Eine Hinwendung zu Jesus konnte damals tatsächlich zu einem tiefen Riss und schweren Konflikt innerhalb des Familienverbandes führen. Also Christen brachten nicht das Schwert, wie oft so irrtümlicherweise ausgelegt wurde. Das Schwert als Sinnbild für Entzweiung, für Trennung, für Spaltung. Nein, sie wurden Opfer des Schwertes, indem sie ganz einfach an Jesus glaubten. Sie teilten nicht aus, sondern empfingen es. Und daher schreibt Matthäus, dass mit Jesus nicht nur Frieden, sondern auch das Schwert gekommen sei. Und in der Tat, kirchengeschichtlich kann man verfolgen, dass sich dieser Riss weiterhin durch viele Familien hindurchzog. Martin Luther und das Verhältnis zu seinem Vater geben ein weiteres Beispiel. Papa Luther hat sich abgerackert, dass aus seinem Buben einmal etwas Anständiges wird. Schule und Studium soll er haben. Jurist soll er werden. Vielleicht einmal Sekretär bei einem höher gestellten Fürsten. Eine gute Position in der Gesellschaft, sicher und einträglich. Also ein guter Vater, aufopfernd und fürsorglich, der will, dass es seinem Sohn einmal besser geht als ihm. Und wir wissen, dass Martin Luther Junior einen ganz anderen Weg gegangen ist und sich vom Willen seines Vaters getrennt hat, weil er darin den Ruf Gottes und die Beauftragung sah. Und ihm wichtiger wurde, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, ja sogar seinem eigenen Vater. Er wird Mönch und nach einer tiefgreifenden Erfahrung mit Gott und nach langem Ringen entdeckt er, dass wir aus Gnaden erlöst sind durch Jesus Christus. Das war die erlösende Botschaft in einer Zeit, voller Dunkelheit und Ängste vor der ewigen Verdammnis. Eine Erkenntnis, die ja dann zur Reformation geführt hat, die die damalige Welt umgekrempelt und deren Einsichten wir bis heute umsetzen und von denen wir leben. Wir haben weitere, viele Beispiele. Eins kam mir auch nochmal unter die Finger, Franz von Assisi, der aus einer wohlhabenden Familie der Tuchhändler aus Assisi stammte und der auch wieder nach einer sehr bewegenden Begegnung mit dem auferstandenen Christus zum Bettelmönch und Begründer des Franziskanerordens wurde. Die Auseinandersetzung mit seinem Vater eskalierte derart, dass der Vater sogar vor Gericht gegen seinen Sohn zog. Machen wir erstmal Schluss. Gut, super. Dabei lag Franz von Assisi hier eigentlich nur das Ergehen der Ärmsten und Ausgestoßenen der Gesellschaft am Herzen. So sehr, weil er in Jesus einen Fürsprecher dieser am Rand der Gesellschaft gedrängten sah und diesen seinen Auftrag einfach nicht verleugnen konnte. Wir könnten Beispiele über Beispiele aufzählen, wo der Glaube an Jesus Christus die Trennung innerhalb der Familie brachte, bis hin zu aktuellen Zeugnissen ehemaliger Muslime, die sich zum christlichen Glauben hingewandt haben und aus ihrem Familienverband ausgestoßen wurden. Ja, Veränderung, Widerstand, Entzweiung um Jesu Willen. Das sah Jesus damals schon voraus und will seine Nachfolger darauf vorbereiten. Und darum geht es in diesem anstößigen Abschnitt des Matthäusevangeliums. Wenn es sein muss, gibt es auch Entzweiung zwischen Menschen wegen ihm. Das hat die Christenheit in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus schmerzlich zu spüren bekommen. Am 31. Mai 1934 ist in Barmen die zentrale theologische Äußerung der bekennenden Kirche unter der nationalsozialistischen Herrschaft verfasst worden. Sie ist bekannt unter der Barmer Theologischen Erklärung. Und sie richtete sich gegen die falsche Theologie und das Kirchenregime der sogenannten deutschen Christen, die damit begonnen hatten, die evangelische Kirche der Diktatur des Führers anzugleichen. Und in der ersten These dieser Erklärung, auf die bis heute alle Pfarrer der evangelischen Landeskirche ordiniert und in den Dienst genommen werden, heißt es, Zitat, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Zitat Ende. Ja, und unter dem Nationalsozialismus ging dieser Riss, diese Spaltung, diese Entzweiung nicht nur durch die christliche Kirche, sondern tief in viele gläubige Familien hinein. Das war das Kreuz, von dem Jesus sprach. Die Last, die Konsequenzen zu tragen, da, wo wir uns mit Entschlossenheit zu Jesus Christus stellen. Nun, ich gehöre zu den Menschen, die sich immer wieder viele Fragen stellen. Und eine war es, führt diese Jesus-First-Bewegung nicht in einen radikalen christlichen Fundamentalismus, der um Jesu Willen alles andere ausschließt? Wer so denkt, hat die Person Jesu verkannt. Jesus, der sich mit Sündern, mit Prostituierten, mit Ausgestoßenen, Fremdlingen, Zollbeamten. Jesus, dieser Mensch, hat sich mit ihnen eingelassen. Und er hat darin gezeigt, dass Liebe zu allen Menschen beinhaltet. Und in seiner Nachfolge zu stehen, heißt es ja, den Werten und Grundsätzen Jesu zu folgen. Und da kann es dazu kommen, dass es zur Entzweiung kommt, um Jesu Willen. Je nachdem, welche Grundwerte aufeinanderstoßen. Wir erleben es immer wieder in unserem Land, bei der Frage um die Aufnahme von Geflüchteten. Und der heftige Diskurs darüber und die Debatten entflammen wieder neu, weil wir wieder neu vor der Problematik stehen. Also, die Person Jesu verbietet allein schon zu einem fundamentalistischen Verhalten. Das passt nicht zusammen. Und eine zweite Frage, die sich mich stellt, lohnt sich das denn überhaupt? Lohnt sich das? Nicht, das ist ja so eine typische Frage der heutigen Zeit, wo wir vieles unter dem Aspekt betrachten, nützt es mir auch? Und dazu hören sich die Worte Jesu ziemlich heftig an. Er sagt, wir erinnern uns, wer so sehr an seinem Leben hängt, wird es doch kurz oder lang verlieren. Wer es aber für mich hingibt, also mit anderen Worten, mir zur Verfügung stellt, wird es auf ewig finden. Unser Leben ist vergänglich, das wissen wir doch alle. Wir wissen alle, dass es ein Ende hat. Und am Ende eines jeden Lebens stellt sich doch nicht die Frage, wie viel Besitztum wir aufgehäuft haben oder wie viel persönliche Wünsche und Bedürfnisse wir erfüllt haben, sondern letztlich, was wir als Erbe, als Spuren, als Erinnerung an uns hinterlassen. Ja, zum Schluss, liebe Gemeinde, was können wir aus diesem kantigen Text mitnehmen? Ich hoffe, Sie kommen ins Gespräch zu Hause darüber. Mir fielen spontan zwei Dinge ein, die ich mitgenommen habe. Erstens, die Dankbarkeit, dass wir in einem Land leben, wo unser Christsein immer noch konsequent ausgelebt werden darf. Was für eine Dankbarkeit wir da haben dürfen. Wir leben in keiner Verfolgungssituation, die Jesus den Jüngern so schon vorausgesagt hatte. Wir mögen als Christen belächelt, irritiert werden oder, wie ich es kürzlich erlebte, Kopfschütteln, dass ich noch an sowas glaube. Es mag Streit entstehen aufgrund des Fehlverhaltens von Gottes Bodenpersonal, aber das ist alles. Wir haben einen großen Grund zur Dankbarkeit in unserem Land, weil wir unseren Glauben frisch und fröhlich leben und verkündigen dürfen. Ein Grund, auch im Gebet für unser Land und unsere Regierungen einzustehen, dass diese christlichen Werte auch weiterhin unsere säkulare Gesellschaft prägen. Und als zweites, Anteilnahme. Mitgefühl, Solidarität für unsere Glaubensgeschwister, die in anderen Teilen der Welt wegen ihres Glaubens verfolgt und getötet werden. Denn sie brauchen mehr denn je unsere Anteilnahme an ihrem Ergehen. Ihr müsst euch vorstellen, sie werden doch nicht aus Jux und Dollerei Christen, sondern sie haben in Jesus was entdeckt, in Jesus und in seiner Botschaft eine Befreiung in ihrem Leben, für die sie bereit sind, alles aufs Spiel zu setzen. Und damit zeigen sie uns, die wir uns an das Christliche schon so gewöhnt haben, wie unendlich kostbar und wertvoll die Botschaft Jesu ist. Vor allem das Wort der Vergebung. Die Kraft, auch unseren Gegner, ja sogar Feind, zu segnen und ihm mit Respekt zu begegnen. Wie gut, sich kantigen Texten aus der Bibel zu stellen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch zu Hause intensiv darüber ins Gespräch kommen. Amen.